das Buch soll in 6 Wochen erscheinen und im Vorwort habe ich dieser Studiengruppe in der Studienstiftung in St. Johann in Südtirol auch ausdrücklich gedankt. Ich habe Anregungen aufgenommen und mich daran erinnert, insbesondere an Ihr großartiges Referat zu John Müll. Danke sehr für die Einladung. Entschuldige mich, dass ich verspätet bin. Der glückliche Umstand, dass auch Herr Jacobi an der falschen Stelle war, hat mich dann besonders schnell wieder hierher geführt. Und Sie haben sich jedenfalls wirkungsvoll versteckt. Und ich bin froh, dass ich jetzt hierher gefunden habe. Meine Überlegungen zur Naturgeschichte der Freiheit haben 13 Punkte. Und ich will versuchen, Ihnen einen Eindruck zu geben von meinem Verständnis von Freiheit. Der erste Punkt lautet Freiheit im Widerstreit. Über die Freiheit wird gestritten, seit es einen Begriff für sie gibt. In erster Linie ging und geht es darum, wie weit sie reichen dürfe. Wie viel Freiheit sich ein Mensch gegenüber Gott und seinen Mitmenschen herausnehmen darf. Das ist der praktische Gegensatz, in den die Freiheit vermutlich immer wieder führt. Es hätte eigentlich die Folge haben müssen, die in zweiter Linie aufgeworfene theoretische Frage, ob es Freiheit überhaupt gibt, ob es einen Sinn hat, von ihr überhaupt zu sprechen, ein für alle Mal zu erledigen. Denn wenn strittig ist, wie weit sie reichen soll, kann ich zugleich in Frage stellen, ob es sie überhaupt gibt. Es ist das Paradox der Freiheitsdebatte, dass eben diese Konsequenz nicht eingetreten ist. Nicht weniger irritierend ist, dass niemand, der die Wirklichkeit der Freiheit bestreitet, sich dazu bekennt, dass er dazu gezwungen wurde, die Freiheit zu leugnen. Denn wenn er den Sinn der Rede von Freiheit verstände, wäre das die fällige Konsequenz. Solange niemand Zweifel an der Realität der Freiheit vorträgt, solange jemand Zweifel an der Realität der Freiheit vorträgt und sich dabei auf seine Einsicht beruft, von der er möchte, dass sie auch die Einsicht anderer werde, kann er sich und anderen den Vortrag seiner Argumente erlassen. Denn mit jedem Beweisschritt gegen die Freiheit verstärkt er die Option für ihre reale Wirksamkeit. Denn sowohl seine eigene Einsicht wie auch die Wirkungsweise seiner Argumente, wie auch die Erwartung einer einsichtigen Zustimmung anderer nehmen in jedem Akt des Vollzugs Freiheit in Anspruch. Wem das vor der Hand nicht klar ist, sollte sich die Freiheit nehmen, meinem Vortrag noch eine Weile zuzuhören. Zweitens, die alltägliche Gegenwart der Freiheit. Freiheit, von der wir Menschen sprechen, ist die Freiheit unseres eigenen Tuns. Wir wollen tun und lassen, was wir wollen, und wenn uns daran etwas hindert, sehen wir unsere Freiheit eingeschränkt. Die Hindernisse können verschiedene sein. Wir uns die Rede von der Beinfreiheit, die wir uns im Fond eines Wagens wünschen, von der Armfreiheit, auf die wir bei der Anprobe eines Jacketts zu achten haben, oder der Bewegungsfreiheit eines Kindes im Laufstall. Sprechen, wie uns diese Beispiele alle lehren. Freiheit ist in verschiedenen Zusammenhängen das, was wir apostrophieren. Dass wir solche Reden nicht auf den Menschen beschränken, mag jeder an sich selbst beobachten, wenn ihm die Einblendung von Bildern vor Augen führt, wie wenig Bewegungsfreiheit in Tieren, in Mastbetrieben und Legebatterien bleibt. Es ist eine oft gemachte Beobachtung, dass die Freiheit insbesondere auffällt, wo sie fehlt oder wo sie einem genommen wird. So ist es auch, wenn die Reisefreiheit der Bürger, die Niederlassungsfreiheit der Ärzte oder die Meinungsfreiheit der Presse zum Thema werden. Freiheit ist also ein Wort, das in vielen Lagen zur Anwendung kommt. Sogar in der Physik ist von den Freiheitsgraden eines beweglichen Körpers die Rede. Aber die vielfältige Verwendung schließt nicht aus, dass es einen erkennbaren Ausgangspunkt für den weit gefächerten Gebrauch des Ausdrucks gibt. Die Etymologie des Wortes verweist auf den gesellschaftlichen Handlungszusammenhang der Menschen. Freiheit hängt in seiner Herkunft mit Freund und Frieden zusammen. Es bezeichnet bereits in einer frühen gotischen Verwendung den Zustand der Freihalsigkeit. Dazu braucht man nur zu wissen, dass der Ring um den Hals das altgermanische Kennzeichen für den Sklaven war. Frei war einer, der nicht direkt dem Willen eines anderen unterstand und somit seinem eigenen Willen folgen konnte. Als Freier ließ sich somit auch ein Mann bezeichnen, der eine heiratsfähige Frau der Verfügung durch die väterliche Gewalt entziehen wollte. Drittens, das individuelle Bewusstsein der Freiheit. Selbst wenn die Etymologie uns in die Irre führte, könnten wir ganz sicher sein, dass die Bedingung für eine sinnvolle Verwendung des Begriffs in der menschlichen Selbsterfahrung liegt. Wer nicht von sich aus weiß, was es heißt, von etwas frei zu kommen, wird wohl nie verstehen, was Freiheit heißt. Zwar kann er beobachten, wie ein von der Leine losgelassener Hund seine Bewegungslust austobt, vielleicht glaubt er auch zu wissen, warum Tiere im Zoo so traurig wirken. Möglicherweise versteht er sogar, warum die Menschen auf den Bildern von der Maueröffnung im Herbst 1989 so ausgelassen wirken. Deshalb ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass er im Intelligenztest zu einem weitestgehend korrekten Gebrauch des Wortes Freiheit fähig ist. Aber verstehen, was Freiheit bedeutet und warum sie dem Menschen so wichtig ist, wird er vermutlich nicht. Zu diesem Verständnis gelangt er nur, indem er die Freiheit an sich selbst erfährt. Der letzte Schultag vor den Sommerferien, die Lust, ungestört im eigenen Zimmer zu sein, die Erlaubnis, aus dem Bücherschrank lesen zu dürfen, was immer man will, oder der erste Einkauf mit eigenem Geld, das sind Situationen, in denen die Freiheit offenkundig ist. Auch der alljährlich wiederkehrende Kampf gegen die kratzigen Winterstrümpfe, gegen das elende Leibchen oder die viel zu langen kurzen Hosen sind in meiner Erinnerung mit echtem Freiheitsbewusstsein verbunden. Oder viel später das Gewicht der eigenen Entscheidung für die Philosophie und damit gegen den unbeirrbaren Rat der Familie. Das sind mögliche Erfahrungen, die den Sinn des Begriffs der Freiheit bestimmen. Es ist das aus eigenem Erleben stammende individuelle Freiheitsbewusstsein, das uns verstehen lässt, was Freiheit heißt. Und es ist nicht zu sehen, warum dieses Bewusstsein, das ist jetzt wichtig für das Folgende, es ist nicht zu verstehen, warum dieses Bewusstsein von Freiheit im Widerspruch zu den Kausalrelationen der Natur stehen soll. Im Gegenteil. Erst die Unverbrüchlichkeit des Naturzusammenhangs erlaubt, auf den Wirkungsmechanismus der eigenen Freiheit zu setzen. Wenn ich am kommenden Dienstag, Mirkovic, dann schon nicht mehr Mitglied des Deutschen Ethikrates, um 11 Uhr mein aus eigener schwerer Entscheidung geschriebenes Sondervotum gegen die von der Mehrheit des Deutschen Ethikrates betriebene Verharmlosung der Demenz vorstelle, dann geschieht das im Vertrauen darauf, dass nicht nur die Welt, sondern auch die Institutionen, die Personen und natürlich auch der Beschluss, gegen den ich mich wende, genauso geblieben sind wie vor 14 Tagen, als ich das Sondervotum schrieb. Auch im Vertrauen auf die Verlässlichkeit der Naturgesetze. Viertens, kleine Phänomenologie der Freiheit. Die Selbsterfahrung der eigenen Freiheit dürfte eng mit dem Selbstvollzug unserer Lebendigkeit verbunden sein. Deshalb reichen ihre Wurzeln mit Sicherheit weit in die Naturgeschichte des Lebens zurück. Folglich ist es auch nicht abwegig, Analogien mit dem ungehinderten Lebensvollzug von Pflanzen und Tieren herzustellen. Sie werden von Spinozas umfassender Definition der Freiheit, auf die ich abschließend komme, abgedeckt, passen aber auch zum weitläufigen Alltagsgebrauch des Begriffs. Es ist daher keineswegs vergeblich, sich an einer, wie ich das abschließend tun werde, Naturgeschichte der Freiheit zu versuchen, die das, was der Mensch an sich selbst erfährt, in einen evolutionären Kontext stellt. Damit ist das Thema noch einmal betont, über das ich am Ende sprechen werde. Zunächst aber ist festzuhalten, wie eng der skizzierte Erfahrungszusammenhang an das humane Selbstbewusstsein gebunden ist. Überall dort, wo sich das Individuum als Urheber seiner eigenen Bewegung erlebt, wo es ihm gelingt, sich selbst aus einer unbequemen Lage zu befreien, wo es einem eigenen Wunsch nachgibt oder sich dem Verlangen eines anderen widersetzt, auch dort, wo es sich selbst bemüht, aus eigenen Kräften etwas zu tun oder aus eigenem Puls Ja oder Nein zu sagen. In allen diesen Fällen liegen Erfahrungen vor, die in der Regel mit dem Bewusstsein der Freiheit verbunden sind. Die Erfahrung der Selbstbewegung aus eigenem Impuls gewinnt an Prägnanz, sobald sie im Kontrast zum Verhalten anderer steht. In solchen Fällen kommt es zumeist zu einer ausdrücklichen Artikulation des eigenen Willens, der den Impuls des eigenen Strebens für andere kenntlich zu machen sucht. Im sozialen Zusammenhang ist das Erleben der eigenen Freiheit in der Regel mit der Ausübung des eigenen Wollens verknüpft. Dieses Wollen ist, wie Nietzsche sagt, auf etwas gerichtet. Was Nietzsche aber zu wenig beachtet, ist, dass das Selbstverständnis des Willens vornehmlich dadurch bestimmt ist, sich im Verein mit und oder im Gegensatz zum Willen anderer zu behaupten. Wollen ist ausdrücklich eigenes Wollen, das sich in Relation zum Willen eines Gegenüber begreift. Zwar wird man nachträglich auch dort, wo man ohne nachzudenken einfach seinen Eingebungen gefolgt ist, von Ungebundenheit oder Spontaneität sprechen. Aber das kann auch nachträglich, als Freiheit erfahren werden. Andererseits kann man sich als extrem unfrei erfahren, wenn die Tür hinter einem ins Schloss gefallen und der Weg zurück versperrt ist. Der vom Hochwasser eingeschlossene, der vom Schnee verschüttete, der vor Schreck gelähmte, wird sich in extremer Bedrängnis fühlen. Niemand käme auf die Idee, ihn als frei zu begreifen, selbst wenn er noch über Handlungsalternativen verfügte. Hier ist es nicht der Wille eines anderen, der für die Einschränkung verantwortlich ist, sondern die Situation ist durch einen bedauerlichen Umstand derart eingeschränkt, dass die gewohnten Handlungschancen nicht gegeben sind. Gleichwohl dürfte sich das Bewusstsein der menschlichen Freiheit wesentlich in jenen Lagen schärfen, in denen man sich gegen den Willen anderer zu behaupten hat. Das schließt nicht aus, dass man es als erhebend und befreiend empfindet, wenn man sich ohne Zwang dem Willen anderer anschließen kann. Aber dieses ohne Zwang, das für das Erleben der Freiheit grundlegend ist, kann nur in Relation zum Wollen anderer und vor dem Hintergrund des eigenen Wollens erfahren werden. Und da Unfreiheit mit Sicherheit dort gegeben ist, wo man unter dem Diktat des Willens eines anderen steht, darf man im Umkehrschluss behaupten, dass die eigene Freiheit sich im Vollzug des eigenen Willens entfaltet. Fünftens, und ein bisschen wichtiger, Freiheit im Gegeneinander der Willen. In ihrer artikulierten Form kann man den Ertrag dieser kleinen Phänomenologie resümieren, bringt die Freiheit einen gesellschaftlichen Tatbestand zum Ausdruck. Sie geht zwar von der Fähigkeit zur individuellen Selbstbewegung aus, setzt aber nicht nur die Kompetenz zum eigenen Handeln, sondern auch die Vergewisserung der eigenen Absichten voraus. Ferner unterstellt sie die Relativität gegensätzlicher Absichten von Individuen im jeweils gegebenen sozialen Raum. Denn nur im Spannungsfeld individueller Intentionen kann das eigene Wollen wirklich als frei oder eben als unfrei erfahren werden. Im lebensgeschichtlichen Verlauf einer Biografie kann man die Essenz der Freiheit in der Befreiung von der Verfügung durch den Willen eines anderen ansehen. Ursprünglich ist jedes Individuum dem Willen anderer unterworfen. In der Regel sind es die Eltern, die das Kind in ihrer Obhut haben und nach ihrer eigenen Einsicht mit ihm verfahren. Doch die organische Eigenständigkeit des Einzelnen greift in einer normalen Entwicklung sukzessive auf einen zunehmend eigenständig kontrollierten Bewegungsapparat und auf einen selbstbewussten Ausdruck über. Das Individuum kann, muss und will sich aus eigenem Antrieb bewegen und hat sich zunehmend eigenständig zu artikulieren. So entsteht und wächst die Geschicklichkeit im Umgang mit sich selbst, die eine weitreichende Selbstwahrnehmung sozial gerichteter Äußerungen zur Folge hat. Zugleich wachsen die Eigeninteressen und rufen unvermeidlich Konflikte hervor. Sie sind es, in denen sich der Wille des Einzelnen schärft. Im trotzigen Nein des Kindes wird er ihm selbst und anderen vermutlich erstmals bewusst. Sobald sich das Wollen differenzierter äußern kann, wird es zu einem für einen selbst wie auch für andere erkennbaren Movens der Freiheit, die ihr sicherstes Bewusstsein in der Unabhängigkeit vom konkreten Wollen eines anderen hat. Die Eigenständigkeit also des eigenen Wollens ist es, die wir meinen, wenn wir von Freiheit sprechen. Solange sich ein Mensch nach seinen eigenen Einsichten richtet, solange er nach seinen eigenen Gründen handeln kann, begreift er sich als frei und daran ändert sich nichts, wenn er die Natur sowohl im Ganzen wie auch im Detail als determiniert bezeichnet. Diese Determination durch Kausalität bezieht sich auf den Weltlauf. Im Ganzen meint vor allem die von den Wissenschaften zum Gegenstand gemachte Natur, zu der wir selbst gehören, ja gehören wollen, wann immer wir uns kratzen, auf die Einnahme von Medikamenten vertrauen, uns eines Angriffs erwehren oder bei einem Vortrag auf sicherem Boden stehen und zumindest akustisch verstanden werden wollen. Die dagegenstehende Kausalität aus Freiheit, von der man im Anschluss an Kant bis heute spricht, bezieht sich hingegen auf die Urheberschaft für das eigene Tun. Deren Subjekt ist das für sich, ist das sich artikulierende Selbst und damit das sich seiner selbst bewusste Ich, das, sofern es sich überhaupt äußern kann und sofern es überhaupt einen Sinn ergibt, von einem Selbst oder Ich zu sprechen, keinen Anhaltspunkt dafür enthält, seine bereits in der Organisation seines Leibes zum Ausdruck kommende Eigenständigkeit, seines artikulierten Bewegungs- und Handlungsimpulses, könne zur Kausalität der Natur in Widerspruch stehen. Sechstens, die Bedeutung der organischen Einheit. Es ist nicht unerheblich, in der Zuschreibung der Urheberschaft darauf zu achten, dass jeweils vom ganzen Organismus die Rede ist. Sie erfolgt üblicherweise nicht allein mit Blick auf die Hand, die den Backenstreich ausgeführt hat. Die Freiheit ist nicht auf die Lippen beschränkt, denen das unbedachte Wort entschlüpfen konnte und meint, selbst wenn sich jemand aus Ärger über sein Tun an die Stirne fasst, niemals bloß seinen Kopf oder vielleicht auch nur das, was er darin vermutet. Sie ist vielmehr stets auf den ganzen Menschen gerichtet, und zwar auf die Einheit, die er in seinem Empfinden, Erleben, Denken und Handeln selbst erfährt, die aber auch von seinesgleichen wahrgenommen wird und angesprochen werden kann. Die organische Einheit eines Lebewesens trägt auch den praktischen, den semantischen und symbolischen Konnex seiner Bewegung. Die Einheit in der Wirkung und im Sinn seiner Äußerungen hat ihren Grund in der organischen Selbstbezüglichkeit des lebendigen Wesens, bei dem alles, was aus eigenen Systembedingungen heraus erfolgt, als Funktion eben dieses Systems, dieser Einheit des Organismus angesehen werden muss, noch dessen Offenheit und Veränderbarkeit stehen im Interesse eines solchen organischen Zusammenhangs als eines Systems. Folglich kann, ja muss man auch die affektiven und intelligiblen Leistungen des Organismus als Momente im Vollzug seiner Eigenart als eines Ganzen verstehen. Alles, was den Organismus daran hindert, nach seiner Eigenart zu reagieren, schränkt ihn derart ein, dass man von der Behinderung seines Lebensvollzuges sprechen kann. Im Zustand aktueller Behinderung wird man ihn eben deshalb auch nicht als frei bezeichnen können. Ist die Behinderung hingegen habituell, sodass er dieser Organismus auf eine Prothese angewiesen oder an den Rollstuhl gefesselt ist, kann er durchaus in seinen Lebensäußerungen als frei bezeichnet werden, sofern sie diese Äußerungen seiner eigenen Verfügung tatsächlich unterstehen. Und niemand, so hoffe ich wenigstens, käme auf die Idee, die der leiblichen Verfügung des behinderten Menschen entzogenen Organe von der Einheit abzuziehen, in der er als Mensch unter Menschen wahrgenommen wird. Wir bewundern Stephen Hawkins nicht zuletzt deshalb als ganzen Menschen, weil ihm die Bewegungsdisposition über so gut wie alle Organe seines Körpers entzogen ist und er gleichwohl als Person, als Mensch in seiner in Wahrnehmung, Empfindung und Denken zu einem eigenen Ausdruck findet. Obgleich er in seiner intellektuellen Reichweite, an die Übersetzungsleistungen einer hochkomplexen elektronischen Maschine gebunden ist. Auch die Freiheit dieses Ausdrucks gibt es nur unter den Bedingungen der verlässlichen Kausalmechanik der Natur. Siebtens, die soziale Dimension von Ich und Selbst. Doch so sehr die Freiheit vom ganzen Organismus getragen und ihm auch nicht genommen wird, wenn dieser Organismus, ich sage das mal, damit man das nicht mir jetzt allzu persönlich zurechnet, dieser Organismus eine Brille benötigt oder aber auch zur Fortbewegung auf den Rollstuhl angewiesen ist, so offenkundig ist es auch, dass wir ihm die Freiheit nicht allein in seiner organischen Präsenz zuschreiben, sondern in dem, worin er sich selbst zum Ausdruck bringt. Nicht ohne Grund ist in der jahrtausendealten Debatte von der Willensfreiheit die Rede. Als frei gilt das Wollen oder das, was wir als dessen Träger unterstellen, also das Ich oder das Selbst oder das, was wir als die eminente Leistung des Wollens, nämlich die Handlung, ansehen. Es liegt mir fern, die Unterschiede zwischen den gerade genannten Begriffen einzuebnen, aber zunächst kommt es darauf an, ihre sie verbindende soziale Dimension ernst zu nehmen. Handlungen sind Bewegungsvollzüge im gesellschaftlichen Zusammenhang, die ihre Bedeutung dadurch haben, dass sie im Bewusstsein möglicher Verständlichkeit durch andere vollzogen werden. Wenn Robinson auf seinem namenlosen Eiland weiterhin handelt, dann geschieht das in Fortsetzung der Sozialisation, die ihm erlaubt, auch außerhalb der Zivilisation ein Selbstverständnis zu haben, das ihm dann wiederum seine Erzählung ermöglicht. In seinem Verhalten nimmt er die Gesellschaft gleichsam mit, die er nur entbehren muss, ohne die er aber nicht der geworden wäre, der er ist. Jedes Wollen bezieht seinen Sinn aus der Referenz auf das wechselseitige Wollen, durch das man sich im menschlichen Zusammenhang über mögliche Handlungen der in ihm verbundenen Individuen verständigt. Auch das Wollen, so absolut eigensinnig es zuweilen erscheint, ist ein sozialer Tatbestand. Das Selbst ist nicht einfach nur das selbstreferenzielle Integral des Leibes, der dadurch doch nur die Einheit gewönne, die er innerhalb seiner physiologischen Grenzen ohnehin schon hat. In das Selbst geht immer schon ein Umweltbezug ein, der es in der Interaktion mit anderen Lebewesen, vorzüglich natürlich mit denen seiner eigenen Spezies, aber nicht nur, erlaubt, einen Organismus als Urheber von Aktivitäten, als eine Einheit wahrzunehmen. So können im belebten Umfeld aus bloßen Ausdrucksmerkmalen und Verhaltensschemata Schlüsse auf Aktivitäten anderer gezogen werden. Das Selbst in dieser biologischen Formation kommt nur in der Wahrnehmung durch andere zur Geltung. Erst im Ich hat ein Selbst einen ausdrücklichen Erfahrungshorizont seiner selbst. Das Ich ist schließlich nicht, wie Nietzsches Zarathustra meint, die übermütige Erfindung des Selbst, um seine Macht zu steigern und zu genießen, wann immer es das Ich am Gängelbande, wie Zarathustra sagt, laufen und seine den Selbstgenuss befriedigenden metaphysischen Bocksprünge tun kann. Im Ich findet das Selbst vielmehr zu seiner auch für es selbst identifizierbaren Einheit, die wesentlich für die Wahrnehmung durch andere, sich selbst durch ein Ich profilierende Selbst, wenn ich das mal so sagen darf, ist. Dabei ist die Nietzsche leider vollkommen entgangene Pointe die, dass sich das in seiner sozialen Referenz auf andere Ich-sagende Individuen beziehende Ich aus der Verfügung durch den Leib lösen kann. Es repräsentiert zwar mit dem Selbst auch den Leib, den es in der sozialen Verständigung konzentriert, aber es kann sich unter dem Eindruck der Verständigung mit anderen ich-sagenden Individuen durchaus auch, wie wir wissen, gegen den Leib behaupten. Anders wäre die Nietzsche so wichtige Selbstüberwindung ein Akt ohne Ich-Bewusstsein und ein aus bewusster Entscheidung vollzogener Suizid liefe auf ein bloßes Missverständnis hinaus. Nimmt man diese hier in den vier Punkten Handlung, Wille, Selbst und Ich nur angedeutete Analyse auf, dann zeigt sich, dass die Träger der Freiheit allesamt durch eine soziale Anlage ausgezeichnet sind. Folglich wird man die Freiheit in ihrer kategorialen Stellung selbst als ein ursprünglich soziales Vorkommnis ansehen müssen. Allein dadurch geht es über die in allen Naturgegebenheiten wirksame Kausalität hinaus. Wer es ungeachtet des Selbstwiderspruchs, der darin ohnehin liegt, darauf anlegt, die Existenz der Freiheit mit wissenschaftlicher Verbindlichkeit zu leugnen, der müsste zunächst zeigen, dass es nicht nur in der Natur, sondern auch in der Gesellschaft keine Freiheit gibt. Einen solchen Negativbeweis, der sich, wie man weiß, schon aus methodologischen Gründen gar nicht führen lässt, könnte man somit nicht mit Blick auf die internen Funktionen in einem Organismus zu Wege bringen. Hirnströme reichen unter keinen Bedingungen aus, um zu beweisen, dass es die Freiheit nicht gibt. Achtens, es gibt nur eine Freiheit. Ein willkommener Nebeneffekt der Einsicht in die soziale Dimension der Freiheit ist, dass wir erkennen können, warum es aus meiner Sicht unerheblich ist, ob wir von Willens- oder Handlungsfreiheit sprechen. Wenn sowohl das Ich wie auch der Wille eine soziale Dimension haben, können sie in ihren Aktivitäten ohnehin nicht vom gesellschaftlichen Umfeld gelöst werden. Die Einsicht wird dadurch vertieft, dass auch das Bewusstsein mehr ist als nur auf ein durch Reflexion erhellter Innenraum der Subjektivität. Es ist vielmehr im Ganzen Ausdruck der Öffnung eines Individuums, das sich durch den Bezug auf Sachverhalte der gemeinsamen Welt seinesgleichen mitteilt. Insofern gehört die Freiheit zur Disposition des Bewusstseins in seiner Ausrichtung auf andere durch anderes seiner selbst. Diese Freiheit hat jeder, sofern er nur denkt. Hier etwa nur vom Willen zu sprechen, wäre schon zu wenig, und nur von Handlung zu sprechen auch. Andererseits aber ist auch die dispositive Leistung des Bewusstseins schon ursprünglich auf andere seiner selbst bezogen. Es ist selbst als Bewusstsein Ausrichtung im Modus des Hörens, des Zeigens, des Antwortens oder aber des Ansprechens. Ohne eigene Aktivität, zumindest die Aktivität der Aufmerksamkeit auf anderes und andere seiner selbst, kann dieses Bewusstsein gar nicht zu sich selber kommen. Und insbesondere dort, wo Widerstände erwartet oder vermutet werden, wird man die Ausdrücklichkeit des Wollens benötigen, da sie aber das Tun, die Umsetzung einer Intention einschließt, sind bereits auf der Ebene des Bewusstseins Handlungen im Spiel. Sie sind Ausdruck der Selbstaktivierung einer welthaltigen Kommunikation mit anderen seiner selbst. Wo wollte man hier die rote Linie zwischen Willensfreiheit und Handlungsfreiheit ziehen? Gewiss, Wille und Handlung lassen sich analytisch trennen. Der Wille liegt gerade auch unter Konditionen der Verständigung vor der in Angriff genommenen Tat, Und die Handlung ließe sich als bloße Folge des willentlich gefassten Beschlusses begreifen. Die Freiheit aber ist in beiden ein und dieselbe, auch wenn es natürliche und künstliche Hindernisse gibt, die den Übergang vom Willen zur Handlung erschweren. Wollten wir hier eine kategoriale Unterscheidung einführen, hätten wir das Gleiche auch zwischen Wollen und Wünschen sowie zwischen Wünschen und Denken vorzunehmen. Nach unserem Alltagsverständnis scheint es keineswegs sinnlos, das zu tun. Man kann durchaus etwas damit verbinden, wenn zwischen der Freiheit des Denkens, des Wünschens, des Wollens und des Tuns unterschieden wird. Halten wir hingegen an unserem Kriterium fest, die Freiheitserfahrung daran zu binden, dass wir dann frei sind, wenn keiner uns zwingt, wenn wir keiner zwangsweisen Verfügung durch den Willen eines anderen unterliegen, bleibt das entscheidende Moment der Freiheit ohnehin auf jene Aktivitäten beschränkt, die durch den Willen eines anderen behindert oder gar unterbunden werden können. Dieser Wille des einen ist an den Willen des anderen adressiert und dürfte in der Regel unterstellen, dass der andere eben neben Handeln auch Denken und Wünschen beeinflussen kann. Aber ob der Zwang allein auch durchschlägt, sozusagen nicht nur auf die Handlung, sondern auch auf das Wollen, Wünschen und Denken, lässt sich zweifelsfrei nur in physischen Handlungskontexten feststellen, so sehr auch Auswirkungen auf das emotionale, volitive und intellektuelle Selbstverständnis möglich sind. Gleichwohl ist die Freiheit, die einer von außen nicht direkt einzuschränken vermag, keine prinzipiell andere als jene, die direkten physischen Ausdruck in vollzogenen Handlungen finden kann. Gewiss, aus der Geschichte der Vorurteile, der Ideologien und etwa der langen Geschichte der Zensur wissen wir, dass von außen auch auf das Bewusstsein von Zeitgenossen Einfluss genommen werden kann. Wo solche Ein- und Auswirkungen vermutet werden, spricht man gelegentlich von struktureller Gewalt, die mit einer erheblichen Freiheitseinschränkung verbunden sein kann. Doch auf diesen mit vielen begrifflichen Schwierigkeiten belasteten Punkt gehe ich hier nicht näher ein. Ich erwähne ihn hier nur als ergänzenden Hinweis auf die systematische Fragwürdigkeit der zunächst so plausibel erscheinenden Unterscheidung zwischen Handlungs- und Willensfreiheit. Es gibt nur eine Freiheit. Neuntens, Freiheit unter der Gegensätzlichkeit der Natur. Nachdem ich so nachdrücklich für die individuelle wie auch für die soziale Dimension der Freiheit plädiert habe, wird man es hoffentlich nicht für einen Ausdruck meines kruden Naturalismus halten, wenn ich im zweiten Teil meiner Überlegungen etwas zur Naturgeschichte der Freiheit zu sagen versuche. Auch wenn im Gebrauch des ursprünglich auf den handelnden Menschen bezogenen Freiheitsbegriffs die Kausalität der Naturereignisse kein Thema ist, bleibt es eine, wie ich finde, unausweichliche Frage, wie denn der Mensch mit seinem ihn als Einheit auszeichnenden Freiheitsbewusstsein in den Zusammenhang jener Naturvorgänge passt, denen er selbst als Naturwesen zugehört, denen er als soziales Wesen nicht entkommt und die er durch den Begriff der Kausalität zu fassen sucht. Das ist wichtig, dass ich nicht davon ausgehe, dass wir in irgendeiner Weise durch noch so weitreichende kulturelle und intellektuelle Aktivitäten jemals unseren Status als Naturwesen verlieren. Wir können ihn allerdings entwickeln und kultivieren. Die erste und wichtigste Auskunft ist die, dass der Mensch in seinem Freiheitsbewusstsein auf nichts so sehr angewiesen ist, wie auf die Verlässlichkeit der bekannten Natur. Das ist mir so wichtig, dass ich, obwohl ich das vorhin schon einmal kurz betont habe, hier noch einmal am Anfang nachdrücklich betone. Bei jedem Schritt, den er tut, bei jedem Bissen, den er schluckt, bei jedem Werkzeug, das er einsetzt und bei jedem Haus, das er baut, vertraut er auf die unverbrüchliche Gesetzmäßigkeit der umgebenden Welt. Mag er die strikte, alles Geschehen tragende Geltung des Gesetzes der Kausalität auch noch so spät entdeckt und wissenschaftlich beschrieben haben, in der Sache gründet er seinen Umgang mit den Dingen schon immer auf die lückenlose Geltung der Naturgesetzlichkeit. Wie hätte der Mensch Waffen ohne die Annahme herstellen können, dass sie immer auf dieselbe, möglichst auf dieselbe Weise wirken und durchschnittlich von den Verletzten gegen nur den Verletzten treffen, gegen den sie gerichtet sind? Wie hätten die Menschen je das Feuer domestizieren können, wenn sie hätten befürchten müssen, dass es jederzeit auch auf die Steine, die Erde, die Höhle, den Herd oder auf das Löschwasser übergreift? Was hätten ihnen das Lernen und die Wissenschaft gebracht, wenn die Natur wirklich voller Lücken wäre, die sich erst dadurch füllen, dass einer sie mit freien Handlungen ausstopft? Im Wissen und im handwerklichen Tun, im Planen und Erinnern, im Umgang mit dem eigenen Körper und den Gegenständen der äußeren Welt, seien es die gebrannten Ziegel, das Saatgut oder das Vieh, in alledem geht der Mensch von der Regelmäßigkeit der Naturereignisse aus. Er nimmt sie als Voraussetzung seines Handelns an, setzt sie nach Art eines Mittels ein und kann gar nicht umhin, sie auch noch jenen Zuständen zu unterstellen, die er mit seinen willentlichen Aktivitäten erreichen will. Warum denn sollte er je selbst eine Ausnahme von den Naturerscheinungen sein? Er wird es jedenfalls nicht dadurch, dass er sich selbst zur Ausnahme erklärt. Zehntens, die Natur im Widerstreit mit sich selbst. Die Natur, die wir, ich betone das, die wir sind, die wir erleben und in die wir in separierten begrifflichen Leistungen mit diesen Leistungen eingreifen und die wir natürlich durch sie auch erkennen, ist kein linearer Prozess im ungehinderten Übergang, verzeihen Sie, von Ursachen zu Wirkungen. Sie ist zunächst und in allem ein unendlich vielfältiges, myriadenhaft individuiertes und organisiertes, in labilen Gleichgewichten nur zeitweilig austariertes, aber fortlaufend durch sich selbst gestörtes, wie soll ich sagen, Konglomerat von Gegensätzen, das überdies in seiner energetischen Grundstruktur auf Quanten beruht, wie man sich sagen lassen muss von den Physikern, deren Verhalten sich unter keinen Bedingungen berechnen lässt. So ist das mit der Natur, jedenfalls so begreife ich das. Vermutlich ginge man schon zu weit, wenn man von einem System repulsiver und attraktiver, antagonistischer und symbiotischer Kräfte spreche. Aber es kommt unserem Verlangen, selbst Einheit zu sein, entgegen, wenn wir auch unser Gegenüber als eine uns analoge Einheit begreifen. Und die Freiheit, die mit unserem Einheitsverlangen auf das Engste verbunden ist, schreiben wir auch dann diesem Gegenüber zu, aus diesem Bedürfnis, das ich benannt habe. Daher die Neigung, die Natur als Ganze selbst als lebendig und eigenständig anzusehen und sie begrifflich entsprechend auszuzeichnen. Gleichwohl verzichte ich darauf, in diesem Zusammenhang einen Begriff für das Flimmern der Energien zu finden, die sich uns als Natur zu erkennen. Sicher ist nur, dass wir viel zu wenig sagen, wenn wir die kausale Ordnung exponieren, ohne hinzuzufügen, dass sich die Kausalität offenbar bestens mit den inkommensurablen Verhältnissen, mit der unendlichen Vielfalt und den chaotischen Gegensätzen in ihrer realen Bewegung verträgt. Erst die Kausalität ermöglicht die Bildung und Verstärkung einzelner Kräfte auf dem Niveau unserer Wahrnehmung oder schmälert ihre Gesetzlichkeit keineswegs, dass sie es ist, die alles wieder zerstört. Das gilt vor allem für die belebte Natur. Hier konzentrieren und multiplizieren sich die Gegensätze ins Unabsehbare. Sie bilden immer neue Einheiten der Lebensformen, zerstören und schaffen das, was sie aufgebaut haben, was dann ihrerseits wieder neue Widerstände stimuliert. Am selben Individuum und in derselben Gattung gibt es einen rhythmischen Wechsel von Steigerung und Verfall. Unablässig werden Einheiten gebildet und wieder vernichtet. Einzelne Wesen entstehen und vergehen, wobei es immer wieder vorkommt, dass sich völlig neue Arten mit neuen kategorialen Apparaten, etwa der Welt und der Selbstwahrnehmung, bilden. In diesem hier nur mit wenigen Strichen angedeuteten und natürlich auch rhetorisch ausgezeichneten Bild, damit Sie sehen, dass man es sich nicht zu einfach machen sollte mit einem Verständnis der Natur, in diesem Zusammenhang also treten lebendige Wesen auf, von denen sich, ohne dass es jemand bestreitet, sagen lässt, dass sie sich aus eigenem Antrieb bewegen. Auch wenn ihre Bewegung auf Naturgesetzen beruhen und obgleich sie durch und durch aus lückenlos aneinanderliegenden Stoffen bestehen, die selbst ihrer spezifischen Gesetzmäßigkeit folgen, haben die lebendigen Wesen dennoch ihre eigene Dynamik, die sich nach ihren gattungsspezifischen Strukturen und nach Maßgabe ihrer Lernprozesse vollzieht. Angesichts der von den Apostaten der Freiheit unterstellten These einer durchgängig durch Kausalität festgelegten Natur ist das ein höchst unwahrscheinlicher, vielleicht sogar unmöglicher Tatbestand. Und dennoch gibt es ihn. Er manifestiert sich in jedem Akt des Lebens, dass dieselben Theoretiker die Freiheit bestreiten, als spontan verursacht und als eigengesetzlich beschreiben. So, wen könnte ich an dieser Stelle anders zitieren? Gerhard Roth. Wenn es aber spontane Bewegung, eigene Dynamik und sich selbst erhaltende Strukturen gibt, dann ist nicht einzusehen, warum es ausgerechnet die Freiheit nicht geben sollte. Die Freiheit, die diese Ursprünglichkeit und Eigengesetzlichkeit eines lebendigen Wesens, ich sage noch zum dritten Mal, verharmlosen, nur zum Ausdruck bringt. 11. Sie sehen, ich komme allmählich dem 13. Punkt, meinem letzten, entgegen. Das Leben paradiert nicht in geschlossener Front. Es scheint niemanden zu wundern, dass die Kausalität der Natur eine so große Vielfalt an Formen hervorzubringen vermag und mit ihnen zahllose Wesen, die sich wechselseitig ihre Existenz streitig machen. Ehe wir uns über die Freiheit wundern, sollten wir darüber staunen, dass die Naturkausalität überhaupt so etwas wie Leben zulässt. Möglich ist das Leben nur, weil die Natur nicht in geschlossener Front marschiert. Sie wird nicht von einer einzigen Kausalkette gezogen, sondern besteht aus einer Vielzahl sich wechselseitig verstärkender, behindernder und vernichtender Kräfte. Und es ist das Wechselspiel dieser Kräfte, das zum Aufbau organischer Einheiten so genutzt werden konnte, dass sie sich selbst als eine Kraft behaupten können, die durch die Integration widerstreitender Kräfte entstehen und alles andere als eindeutig berechenbar sind. Angesichts der Vielfalt tatsächlich wirkender Kräfte ist es trotz strikter Determination noch nicht einmal möglich, die nächstliegende Wirkung vorherzusehen. Das Leben ist der Bereich der Natur, an dem wir allerdings auch innerlich Anteil nehmen. Denn ihm gehören wir bekanntlich nicht nur äußerlich, sondern gänzlich zu, sowohl in unserem Stoffwechsel als auch in unseren Empfindungen und Gefühlen. Die Anteilnahme erlaubt uns zu sagen, ob sich unter den als gegeben beobachteten Bedingungen etwas nach eigenen Kräften ungehindert entwickeln und bewegen kann. In dieser Erkenntnis wird immer schon eine Anteilnahme vorausgesetzt. Und so können wir dann auch bei den Dingen, mit denen es schwer ist, sich zu identifizieren, sagen, dass der Fluss nicht mehr ungehindert durch die Niederungen sich schlängeln kann, sondern durch Dämme in ein festes Bett gezwängt worden ist. Wir sehen nicht ohne Beklemmung auf das in Reihe und Glied gesetzte Obst im Spalier, bedauern die mit Maulkorb oder Trense disziplinierten Tiere oder beschleunigen unversehens, wenn wir einen Viehtransporter mit Lebendvieh überholen müssen. In allen diesen Fällen haben wir eine Vorstellung vom natürlichen Bewegungsverlauf. Er erscheint uns zwangsläufig als frei, sobald wir ihn mit dem Verhalten vergleichen, das durch äußere Einwirkung erzwungen wird. Was der naturbelassenen Bewegung ausdrücklich entgegensteht, erscheint uns als ein, und zwar muss ich sagen ausdrücklich mit Einsatz von Kräften entgegensteht, erscheint uns als gewaltsamer Eingriff, als Behinderung oder Zwang, als künstlich und eben damit dann nicht mehr frei. Dem entspricht die bereits angekündigte Definition der Freiheit in Spinozas Ethik. Dasjenige Ding heißt frei, das aus der bloßen Notwendigkeit seiner Natur da ist und allein von sich aus zum Handeln bestimmt wird. Notwendig aber, oder vielmehr gezwungen, ist dasjenige, was von einem anderen bestimmt wird, auf gewisse und bestimmte Weise zu sein und zu wirken. Eigentlich habe ich bisher nur einige Erläuterungen zu diesem Satz des Spinoza gesprochen. Die Pointe von Spinozas Axiom liegt in der Verschränkung von Notwendigkeit und Freiheit. Frei ist das, was sich nach seinem eigenen Gesetz bewegt. Wir können in Anlehnung an die Terminologie Immanuel Kants, dessen Freiheitsbegriff dem Spinozas nicht widerspricht, aber das kann ich hier nicht ausführen, auch von der, wie er in der dritten Kritik dann ausführt, von der Selbstorganisation lebendiger Wesen sprechen. Frei ist demnach das, was sich nach eigenem Gesetz, nach eigenem Impuls selbst organisiert. Wie nahe sich in diesem Verständnis Natur und Freiheit kommen, hat übrigens bereits ein antiker Denker vor Augen geführt. Wenn Lukrez die Natur als dasjenige definiert, was selber spontan alle Dinge ganz von sich aus vollführt, begreift er sie als eine kosmische Selbstorganisation, die sich jedem einzelnen Lebewesen mitteilt und die ihren höchsten Ausdruck im Verhalten des vernunftgeleiteten Menschen, vornehmlich natürlich des philosophischen Weisen, findet. Zwölftens und vorletztens, die Spontaneität der Selbstorganisation und die Vielfalt der Arten. Das unter Anleitung der modernen Biologie entstandene Verständnis der lebendigen Natur als einer sich in zahllosen Populationen individuell entfaltenden Selbstorganisation bringt die überlieferten Formen von Natur und Freiheit einander beträchtlich näher, als dies unter dem Paradigma der Physik bisher möglich ist. Nunmehr erscheint es immerhin als denkbar, eine Naturgeschichte der Freiheit zu entwerfen, die der Kulturgeschichte der eigentlichen, der selbstbewussten Freiheit des Menschen zugrunde liegt. Wobei man das, und dazu kann ich jetzt wenig sagen, eine Kulturgeschichte natürlich auch immer nur als eine Fortsetzung einer Naturgeschichte mit gleichen, aber zugleich auch mit anderen Mitteln verstehen kann, ohne dabei zu unterstellen, dass die Naturgeschichte im Verlauf der Kulturgeschichte aufhört. Sie bleibt natürlich deren Grund. Wenn wir das Lebewesen als eine in sich kohärente Einheit verstehen, die sich aus eigenem Impuls nach seinen eigenen Regeln zu bewegen vermag, dann braucht niemand anzunehmen, dass diese Regeln im Widerspruch zu den Gesetzen stehen, nach denen nicht nur die umgebende, sondern auch die den Organismus durch und durch tragende Natur verfährt. Die Kausalität gilt außen wie innen. Sie ist überall anzutreffen, wo einzelne Ereignisse in nahtloser zeitlicher Sukzession aufeinander folgen. In seiner physischen Konstitution macht der Organismus keine Sprünge. Das gilt selbst für jene Fälle, in denen er als Organismus, als Bock oder als Floh selber springt. Sobald wir aber vom Ganzen eines Organismus sprechen, haben wir die lineare Erklärung nach dem Kausalschema bereits hinter uns gelassen. Alle Einzelvorgänge mögen dem direkten Kausalnexus entsprechen, das Ganze aber reagiert als System, das durch einen spezifischen Konnex spezifischer Regeln nach seiner eigenen Gesetzmäßigkeit im Umgang mit äußeren Reizen verfährt. In Relation zu den separaten externen und internen Vorgängen nimmt sich, so könnte man sagen, das System die Freiheit heraus, sich so zu verhalten, wie es ihm selbst entspricht. Natürlich gehen wir nicht so weit, jedem System Freiheit nach der Art der menschlichen Selbsterfahrung zuzusprechen. Andererseits aber käme wohl niemand auf die Idee, dem Organismus die Möglichkeit zu hochspezialisierten und das heißt zugleich zu hoch individualisierten Handlungsformen abzusprechen. Da jedes Individuum einzigartig ist und im Gang seines Lebens durch die Summierung von Eindrücken, Erfahrungen und Leistungen nichts von dieser Individualität verlieren muss, ist auch nicht anzunehmen, dass sich die Besonderheit des Systems verliert, indem das Individuum seine Einheit hat und diese Einheit auch im Verlauf seines Lebens entwickelt, aber eben nicht verliert. Die Lebensgeschichte findet in der körperlichen Beschaffenheit des Organismus also ihren Niederschlag. Aber entscheidend sowohl für den Organismus wie auch für den Betrachter ist, dass sich gegebene und gewachsene Individualität im Verhalten des Organismus dokumentieren. Das Verhalten ist Ausdruck jeweils des ganzen Systems, als dass wir den Organismus begreifen. Folglich sind die Exposition und die Expression des Ganzen durch es selbst vermittelt. Wem diese Ausdrucksweise zu geheimnisvoll erscheint, der kann den immerhin technisch simulierbaren Begriff des reflexiven Mechanismus verwenden, der hinreichend deutlich anzeigt, dass sich das Verhalten eines Organismus nicht auf lineare Kausalrelationen reduzieren lässt. Also haben wir in den reflexiven Mechanismen, von denen in Biologie, Soziologie und Informatik mindestens dort die Rede ist, eine reale Form physischer Wirksamkeit in nicht-linear kausaler Form. Dazu brauchen wir den Bezug auf die individuell verstandene Einheit eines lebendigen Wesens. Und mehr nicht. Natürlich dieses Wesen im Zusammenhang mit seinesgleichen, im Kontext einer lebendigen Organisation des Lebens als Ganzes. Dieser Bezug liegt uns nicht zuletzt deshalb so nahe, weil wir uns selbst als lebendige Einheit begreifen. Entsprechendes gilt für soziale Körperschaften, also für Institutionen, in denen wir uns selbst als ein lebendiger Teil einer lebendigen Einheit begreifen und von denen wir gleichwohl sicher sind, dass sie, wie etwa eine Universität, durchaus nach sehr festen Regeln verfahren kann. Auch wenn wir davon ausgehen, dass diese Regeln, wir hoffen es jedenfalls, gelegentlich änderbar sind. Dieses Verständnis kann durch die kausalmechanische Reduktion schon deshalb nicht bestritten werden, weil es auch noch den Prozess der Erkenntnis trägt, der zu kausalmechanischen Reduktionismen führt. Also wir sind auch in unserer Erkenntnis selbst in einer solchen einheitlichen Weise als Ganzheiten organisiert und nehmen uns entsprechend auch die Gegenstände vor. Und das würden wir verleugnen, wenn wir alles auf diesen kurz gefassten Reduktionismus nach Ursache und Wirkung reduzieren würden. Und der letzte Punkt, Freiheit als Selbstbestimmung aus eigenen Gründen. Um wenigstens bis an die Schwelle eines systematischen Modells zur Rekonstruktion der Evolution der Freiheit zu gelangen, brauchen wir nur, ich sage zum vierten Mal, nur das menschliche Selbstbewusstsein als eine Instanz zur Bewältigung der kommunikativ verfügbaren Realität aufzufassen. Sie nämlich ermöglicht, Verhalten wenigstens partiell zu kontrollieren und zu koordinieren, um zu sehen, dass sich durch das Bewusstsein die Zahl der systembedingten Einflussfaktoren bis ins Unendliche, jedenfalls exponentiell, erhöht. Ohne das Bewusstsein in seinen Leistungen zu überschätzen, kann man sagen, dass es die Selbstreferenz eines lebendigen Systems erheblich steigert. Im bewussten Zustand werden sachhaltige Momente des Wissens, die Ausdruck einer mit anderen bewusst geteilten Wirklichkeit sind, in den Komplex der sowohl individuellen wie auch sozialen und, wenn Sie so wollen, auch kulturellen Selbstorganisation einbezogen. Hier reagiert ein Organismus aufgrund von Regeln, die zur naturalen wie zur kulturellen Konstitution einer Spezies gehören, auf eine Unzahl von äußeren und inneren Gegebenheiten an Ort und Stelle und tut dies ganz, also als eine Einheit, die durch die reflexiven Mechanismen der Erinnerung und der bewussten Absicht individuell derart komplex werden, dass es, um nicht von einem Gott zu sprechen, nur einem Supercomputer möglich wäre, den ganzheitlichen Effekt der ganzheitlichen Verrechnung aller Faktoren, die zum Verhalten des Menschen führen, aktuell zu erfassen. Wir machen es uns leichter und sprechen von Freiheit. Diese Verrechnung im Ganzen eines Organismus zu einem Ganzen des Verhaltens, das überdies in einer kommunikativ erschlossenen soziokulturellen Einheit verständlich sein muss, kürzen wir ab und sprechen, wie schon gesagt, von Freiheit, wenn das menschliche Individuum die für sein eigenes Verständnis wichtigen Momente zu überschauen glaubt und sich ihnen im eigenen Verhalten, sagen wir ruhig, vertrauensvoll überlässt. Das kann es nicht, wenn es durch ein anderes Individuum ausdrücklich an der Ausführung des Verhaltens gehindert wird. Ist das aber nicht der Fall und kann es Auskunft über die vermutlich ausschlaggebenden Momente des eigenen Verhaltens geben, von sich aus Auskunft geben, kann es die von ihm selbst in seiner bewusst erfahrenen Ganzheit beglaubigten Faktoren als Gründe nennen. Wenn das lebendige Wesen, wenn der Mensch dies tut, dann sind wir überzeugt, dass er im Bewusstsein seiner Freiheit gehandelt hat. Dabei hat er nur die Unendlichkeit der individuellen Bedingungen, die durch seine eigene Konstitution, durch die Besonderheit in Raum und Zeit, die Spezifika seiner Kultur und die der gerade gegebenen sozialen Konstellation so abgekürzt, wie das für die sachhaltige Verständigung selbstbewusster Wesen, die das Gleiche machen, wenn sie von ihrer Freiheit sprechen, üblich ist. Wenn es, meine Damen und Herren, möglich sein soll, unter diesen Bedingungen im Rekurs auf die von bewussten menschlichen Wesen beanspruchte intentionale Steuerung ihres Verhaltens sinnvoll zu handeln, ist es unverändert zweckmäßig, sich unter Berufung auf den Begriff der Freiheit zu verständigen. Dabei brauchen wir nicht zu unterstellen, dass im Menschen die Natur etwa in zwei Teile zerfällt. Also brauchen wir auch nicht erst zu Kompatibilisten werden, um sinnvoll von Freiheit zu sprechen. Wenn wir den Unterschied zwischen einem Teil und einem Ganzen beachten, verfügen wir auch schon über die ganze Kunst des Perspektivismus, mit dem wir, wie ich denke, uns die Freiheit immer noch am besten verständlich machen können. In meinen Augen also genügt es, wenn wir nur ernsthaft versuchen, die Eigenart unserer selbst als lebendiger Wesen zu verstehen, um nicht länger in Zweifel zu sein, dass der Mensch mit seiner Freiheit, die er hat und die er gebraucht, auch in die Natur, die er begreift, passt. Denn der Physikalismus scheitert nicht erst am Geist, sondern bereits an den Prozessen, am Verständnis der Prozesse des Lebens. Und im Vergleich von Freiheit auf der einen und Leben auf der anderen Seite ist das Leben, das habe ich schon einmal in anderem Zusammenhang ausgeführt, allemal das größere Problem. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.